Ja, guten Morgen zusammen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich möchte gerne mit einer Bibelstelle anfangen. Die habe ich allerdings nicht auf Englisch. Ich hoffe, Helga kriegt das irgendwie so übersetzt. Ich lese sie auf Deutsch vor und habe die auf Farsi und Arabisch noch. Aber das wird abnehmen, dass immer hier dieser Komfort da ist, dass man in seiner Landessprache was präsentiert gibt, dass wir zurückgehen. Ja, ich werde das weniger machen später, damit ihr Deutsch lest und lernt. Fange ich mal an. Und zwar findet ihr das, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr da auch selber drin nachlesen. Jesaja 11 von Vers 1 bis Vers 10. Was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, also auf diesem Trieb. Ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht des Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböcklein liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen sich die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt mit einem Schlupfloch der Viper und ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen über ihn erfüllt das Land wie das Wasser, wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, ein Zeichen für alle Völker. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Jesus, ich möchte dir danken für heute Morgen. Ich möchte dir danken, dass wir was erfahren können über dich und über deinen guten Heiligen Geist, der auf dir geruht hat. Und ich bete, dass wir das nicht nur für unseren Kopf aufnehmen, sondern für unser Herz. Ich preise dich für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Und ich danke dir, dass du an vielen anderen Stellen in der Gemeinde auch unterwegs bist. Manchmal ja, im Verborgenen, aber du bist wirksam. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir, dass du gute Absichten mit jedem von uns hast. Und ich bitte dich, dass wir heute, dass jeder von uns heute einen Schritt weiterkommt in der Beziehung zu dir. Amen. Ja, wie schon im Gemeindeinfo angekündigt, wollen wir ja in diesem November eine Predigtreihe halten. Du kannst dich gerne setzen. Eine Predigtreihe halten und die geht über den Heiligen Geist. Und da kann man natürlich sich die Frage stellen, warum muss man über den Heiligen Geist predigen? Reicht das nicht, wenn man über Gott predigt? Und Jesus ist ja ganz wichtig, schließlich hat Gott sich ja offenbart durch die Propheten und letztendlich durch Jesus. Wozu der Heilige Geist? Ich glaube, dass man an diesem Text erkennen kann, dass das sich alles gar nicht widerspricht, sondern dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der sich in unterschiedlicher Art ausdrückt. Und sein Wirken als Heiliger Geist ist eine Art davon. Also, wenn wir den Heiligen Geist besser kennenlernen, dann lernen wir Gott besser kennen. So einfach ist das. Und deswegen ist es gut, sich auch mit ihm als Person auseinanderzusetzen. Es ist auch interessant, weil hier ja eine Verbindung hergestellt wird von Jesaja zwischen dem Heiligen Geist und Jesus. Da werde ich gleich noch erklären, warum dieser Mann, von dem hier die Rede ist in dem Text, Jesus ist. Und welche Verbindung es da zwischen den beiden gibt. Ich möchte mich besonders auf den, oder wir in dieser Predigtreihe wollen uns besonders auf den Vers 2 dieses Textes beschränken. Ich habe nur den Textzusammenhang aus euch gleich ersichtlichen Gründen vorgelesen. Ich werde diesen Vers 2 gleich nochmal vorlesen und werde da den ersten Anteil vom Wesen des Heiligen Geistes genauer betrachten. Aber zunächst möchte ich gerne mal in den Textzusammenhang schauen und was erklären. Dieses Wort ist von dem Propheten Jesaja im Alten Testament, also in der Zeit, bevor Jesus lebte, ausgesprochen worden. Und zwar in einem Zeitraum zwischen, man sagt, Jesaja hat zwischen 750 und 700 vor Christus gewirkt. Und ich habe euch da mal die damalige Situation grafisch mitgebracht. Und die damalige Situation war, dass es ja ein großes Königreich gab. Mit Saul begann das. Das Volk Israel hatte vorher keine Könige, wollte dann Könige haben, wie die anderen Länder drumherum. Und Gott hat gesagt, okay, ist zwar nicht die erste Wahl, weil ihr eigentlich mich als König damit verwerft, aber ihr sollt einen König kriegen. Und dann kam Saul, David und Salomo. Und es war ein recht großes Reich, was dadurch entstanden ist. Aber dieses Reich ist nach Salomo geteilt worden in zwei Teile. Da seht ihr oben den grünen Bereich da und den unteren Bereich. Der obere Bereich ist das sogenannte Nordreich und der untere das Südreich. Und ab da hatte das Volk Israel immer zwei Könige, für jedes Reich einen König. Und die Könige waren unterschiedlich gut mit Gott unterwegs. Die im Nordreich waren fast alle immer gegen Gott und haben sich unabhängig gemacht und haben sind Götzen nachgerannt und haben alles sozusagen das Gebot, was Gott gegeben hatte, dem Mose, haben sie es missachtet. Im Südreich war das mal so, ja, also. Und demzufolge dauerte es nicht lange, dass das Nordreich im Jahre, 722, also genau in der Zeit, wo der Jesaja im Südreich prophezeit hat, in die Verbannung geführt worden ist. Und zwar war diese geteilten beiden kleinen Reiche waren immer umgeben von feindlichen Großreichen. Und das waren am Anfang die Assyrer und das waren dann später, ihr seht das auf der rechten Seite, so 596 war das die Babylonier. So, und erst wurde das Nordreich, wurden die Menschen deportiert, also es verschwand. Dann wurde das Südreich deportiert und es verschwand. Es gab kein Israel mehr. Und die Königsherrschaft, die Königszeit war zu Ende. So, und genau in diese Situation spricht der Prophet Jesaja diesen Text, den wir gerade gelesen haben. Und wenn man diesen Text nochmal genau liest, dann sieht man ja, dass Jesaja genau die Situation beschreibt, die dann historisch eingetreten ist. Also zumindest am Anfang. Da benutzt er ja dieses Bild von diesem Baumstumpf. Und der beschreibt, dieser Baumstumpf, genauso wie dieser Baumstumpf, beschreibt genau die Situation von Israel, die aktuelle Situation des Sterbens. Ja, dass das, wie gesagt, das Nordreich wurde schon erobert, das Südreich stand dann anderthalb Jahrhunderte später war das dran. Und diese Situation hat der Jesaja genau so beschrieben. Da ist ein toter Stumpf. Da ist alle Erwartungshaltung, die die Juden hatten mit ihrem Königsreich, mit ihrer Staatsform, hat sich total zerschlagen und ist letztendlich gestorben. Und dann spricht er davon, dass aus diesem Tod etwas Neues, Lebendiges herauskommt. Und dass aus dieser Situation irgendwann ein Mann hervorkommt, der ist wie dieser Spross. Und kommt aus dieser Wurzel des eigentlich Toten, des eigentlich Abgeschnittenen. Und dieser Spross, von dem wird geschrieben, auf dem ruht der Geist des Herrn. Und zwar auf eine Art und Weise, wie bei keinem anderen Propheten, sondern wie bei einem König. Ja? Wir haben das gelesen, in Weisheit und in Kraft und so weiter. Also, das werden dann die nächsten Predigtthemen sein in den nächsten Wochen. So, seine Herrschaft, dieses einen Mannes, der aus dieser toten Wurzel, aus dieser alten Historie herauswächst, ist geprägt davon, dass er um seine Beziehung zu Gott weiß und beeindruckt ist und aus der Beziehung zu Gott lebt, aus diesem von Gott gewollten Wurzel heraus lebt. Und wenn man in das Neue Testament schaut, dann ist das genau die Beschreibung von Jesus. Wir sind also jetzt in einer Situation, also ich wollte was zu der Prophetie sagen. Der Jesaja hat einen Teil seiner Prophetie beschrieben und hat die aktuelle Situation beschrieben und die nahe Zukunft. Das war der erste Teil. Dass es ist wie ein abgeschnittener Baumstumpf. Und das ist historisch in die Zeit, die ich euch gezeigt habe, zu versetzen. Dann beschreibt er, dass ein Mann wachsen wird aus diesem Stumpf. Wenn wir das Neue Testament lesen, wissen wir, das ist Jesus. Das ist die Beschreibung von Jesus Christus. So, das war für den Jesaja in der Zukunft. Für uns war es in der Vergangenheit. Und dann beschreibt er ab Vers 6 bis Vers 10 die ganze Situation mit den Tieren. Ihr erinnert euch, ne? Also die werden da nebeneinander existieren und kein Problem miteinander haben und Kinder werden in irgendwelche Schlangennester reinfassen und werden nicht gebissen, es wird nichts Böses mehr geben und so weiter. Das ist eine Situation, die beschreibt die Zukunft. Die erleben wir jetzt auch noch nicht so. Ne? Wer sich umguckt, weiß, das ist nicht so. Der Löwe frisst noch kein Gras, sondern immer noch Opfertiere. Aber es wird eine Zeit kommen, die wird für uns auch in der Zukunft liegen, für den Jesaja ja sowieso in der Zukunft. Da wird diese Situation sich einstellen. Und dieser Spross, auf dem der Geist des Herrn ruht, den werden alle Völker erkennen. Und zwar, ich sage jetzt mal in Klammern meine Meinung dazu, egal ob sie es wollen oder nicht, sie werden ihn erkennen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das wird irgendwann der Fall sein. Okay, also wir sehen an dieser Art und Weise, wie dieser Text aufgebaut ist, wie Prophetien im Alten Testament sind. Und ich habe euch da mal ein anderes Bild mitgebracht, was das ein bisschen beschreiben soll. Der Prophet im Alten Testament guckt wie über eine Bergkette drüber. Und dann sieht er aus dem Nebel, sieht er so die Gebirgsrücken raussehen. Das sind die Ereignisse. Und er beschreibt das erste Ereignis, was er sieht, und dann beschreibt er das nächste Ereignis, was er sieht, und dann beschreibt er das nächste Ereignis, was er sieht. Was er nicht sieht, ist, wie breit die Täler dazwischen sind und wie tief die Täler dazwischen sind. Er beschreibt nur das, was er sieht von Gott. Und wenn man jetzt sagt, sozusagen, die Blickentfernung ist die Zeitachse, dann kann es sein, dass er Dinge zusammensieht, die eigentlich Jahrtausende auseinander sind. Versteht ihr das? Also er sieht etwas, was jetzt ist, er sieht etwas kurz dahinter, was erst in 1000 Jahren ist, dann sieht er etwas, was vielleicht erst in 3000 Jahren ist, aber es sieht für ihn so aus, als macht er eine Geschichte daraus. Es wird eine Prophetie. Und das kann man an dieser Prophetie sehr schön erkennen. Und wenn ihr im Alten Testament lest, werdet ihr feststellen, das ist oft so, dass die Propheten über Zeiten hinwegschauen und verschiedene Dinge sehen. Wenn man die Offenbarung des Johannes zum Beispiel liest, dann geht das kreuz und quer durcheinander. Da kann man das gar nicht mehr sagen, dass die Blickrichtung des Propheten gleichzeitig auch die historische Richtung ist oder die chronologische Richtung ist. Ja? So, okay, das nur grundsätzlich dazu, wie so eine Prophetie aufgebaut ist. Prophetien sind ja auch oft Bilder, die Gottes Handeln beschreiben, also Veranschaulichung. Sie machen deutlich durch dieses Bild von dem Stumpf, da geht es ja nicht um einen Baum, es geht ja nicht um einen Baum, es geht auch nicht um einen Schoss, sondern es geht um etwas, was Gott wirkt. Und dieses Bild von dem Schoss, der aus diesem toten Baumstumpf herauswächst, ist eigentlich ein Bild dafür, dass Gott aus etwas Totem etwas Lebendiges machen will. In diesem Fall ist es natürlich bezogen auf die Geschichte des Volkes Israel, aber bezogen auf den Messias ist es natürlich etwas, was dich und mich betrifft, was jeden von uns angeht. Wir lesen zum Schluss in der Prophetie, alle Völker werden den Herrn erkennen. Also jeder einzelne Mensch wird erkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und jeder einzelne wird eine persönliche Haltung dazu haben müssen, des Befürwortens oder eine Haltung des Getrenntseins. Und Gott möchte, dass wir jetzt in dieser Zeit, hier und jetzt, ihn erleben als denjenigen, der für uns persönlich dieser Spross ist, auf dem der Geist ruht. Und in unser Herz hineinkommen will. Und wenn er als derjenige in unserem Herzen drin ist, dann ist das auch möglich, dass dieser Geist, der auf Jesus geruht hat, auf uns ruht. Und da möchte ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was es bedeutet, wenn es hier heißt, der Geist ruhte auf ihm. Das ist mein Thema eigentlich heute. Okay, also Gott zeigt anhand dieses Bildes, was er durch den Jesaja ins Spiel bringt, dass er auch in unserem Leben aus etwas Totem etwas Lebendiges machen will. Es ist ja so, dass ein Leben oder sage ich jetzt mal ein Sein unabhängig von Gott eigentlich nicht richtiges Leben ist. Nach der Bibel ist es Existieren, ja, man existiert, aber richtiges Leben kommt eigentlich nur dann zustande, wenn man verbunden ist mit der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist eben Gott selbst. Gott ist Leben. Und wer getrennt von Gott lebt, ist tot, weil er getrennt ist vom Leben. Der lebt zwar physisch vielleicht, der empfindet was, der denkt was, der will was, aber er ist getrennt vom Leben, von der Quelle des Lebens. Und das Evangelium spricht davon, dass dieser Spross, auf dem der Geist ruhte, gekommen ist dafür, damit aus was Totem was Lebendiges wird. Damit aus etwas Gottgetrenntem etwas mit Gott Verbundenes wird. Dass in unser Herz wirkliches Leben hineinkommt. Also diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte für das Volk Israel. Und wir sitzen dabei als Betrachter und denken, nett, hat Gott ja eine gute Idee. Sondern er meint dich, er meint mich, er meint uns persönlich damit. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Vers 2 nochmal genau an, weil der ja auch die Grundlage für die Predigtreihe sein wird. Da heißt es, auf ihm, also auf diesem Spross, wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, nächstes Mal. Der Geist des Rates und der Macht, übernächstes Mal. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn in 4 Wochen. Wieso wissen wir, dass damit Jesus beschrieben wird? Weil ist ja eine kühne Behauptung zu sagen, dieser Spross, auf dem der Herr ruht, ist Jesus. Ist ja eine kühne Behauptung, oder? Gut, die jetzt ein bisschen mehr in der Bibel unterwegs sind, die werden feststellen, dass es in den Evangelien, also in den Berichten über das Leben von Jesus, öfter genau so beschrieben wird. Genau das wird über Jesus beschrieben, dass der Geist des Herrn auf ihm ruhte. Das war zum Beispiel eine Situation, wo Maria und Josef Jesus kurz nach seiner Geburt in den Tempel gebracht haben, wo Jesus als Jude, der er ja war, beschnitten wurde. Im Tempel. Und da war ein Mann, dem hatte Gott gesagt, der Mann hieß Simeon, dem hatte Gott gesagt, du wirst, bevor du sterben wirst, wirst du den Erlöser sehen. Und dieser Simeon kommt in den Tempel, genau da, wo Maria und Josef gerade mit Jesus da sind und Jesus beschnitten worden ist. Und er sieht dieses Kind und er sieht, dass der Geist des Herrn auf diesem Kind ist. Und er sieht, Herr, du hast mein Gebet erhört, ich habe den Heiland gesehen, bevor ich sterbe. Also schon ganz am Anfang wird beschrieben, dass Jesus, könnt ihr Lukas 2 nachlesen, dass Jesus besonders war, dadurch, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht. Jetzt ist das ja so, dass Jesus 30 Jahre lang ein relativ unscheinbares Leben geführt hat. Der war Kleinkind, der war Kind, der war Jugendlicher, der ist herangewachsen, der war Sohn im Hause, der hatte Geschwister, der Vater war Zimmermann, Jesus hat das gelernt von ihm. Ein ganz normaler Mensch schien er zu sein. Er wohnte in Nazareth. Und dann gab es einen Moment, der alles änderte, als er 30 Jahre alt war. Er wusste vom Heiligen Geist, dass es jetzt Zeit ist, dass sein Dienst beginnt. Und er ist an den Jordan gegangen und Johannes der Täufer war am Jordan und hat die Menschen getauft. Und zwar hat er sie getauft, nicht wie wir taufen im Namen Jesu Christi, sondern getauft auf eine Art und Weise, dass sie sagen, ich will mein Leben ändern, ich will Buße tun, ich will umkehren, ich will mit Gott leben und nicht mehr ohne Gott. Diese Art von Bußtaufe hat Johannes gemacht. Und dann kommt Jesus und sagt, taufe mich. Und dann hat Johannes gesagt, wieso soll ich dich taufen? Du müsstest mich taufen, weil ich muss Buße tun. Du musst keine Buße tun. Ich sehe in dir das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Du hast keine Sünde, wieso musst du getauft werden? Und dann hat Jesus gesagt, lass es einfach geschehen. Und in dem Moment, wo Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, geschah etwas. Und ihr könnt in Johannes 1, Vers, ach, das habe ich hier auch mitgebracht, Johannes 1, Vers 32 bis 34 nachlesen, was Johannes später über diese Situation sagt. Er sagte, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. So, der Geist Gottes kam auf Jesus und er sah ihn wie eine Taube, so ähnlich wie eine Taube. Es war keine Taube, aber so ähnlich, es sah so komisch aus, wie eine Taube. Und es kam so auf Jesus und es blieb. Es ist nicht mehr weggegangen. So. Und ich erkannte ihn, ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und der mir den Auftrag gegeben hat, nämlich Gott im Himmel, mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleibt, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann Gottes Sohn ist. So, also Johannes der Täufer hat, und ich nehme an, die anderen Umstehenden auch, aber Johannes hat es hinterher bezeugt und es ist in die Bibel reingekommen, hat gesehen, wie der Geist Gottes auf Jesus kam und blieb. Und es ist genau das, was Jesaja prophezeit hat, 700 Jahre vorher, 750 Jahre vorher. Er hat gesagt, auf diesem Spross wird der Geist des Herrn ruhen. Was so viel heißt, wie er wird sich nicht ausruhen, er wird da bleiben. Ja? Er lagert sich auf diesem Spross. Er ist auf Jesus gewesen. Und Jesus selber hat das übrigens auch von sich gesagt. Als er dann mit seinem Dienst begann, er wurde erst vom Geist in die Wüste geführt und hat die Versuchung dort siegreich überstanden, ist er wieder zurück in seine Heimatstadt. Und in Nazareth ist er seiner Gewohnheit entsprechend am Samstag in die Synagoge gegangen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass in der Synagoge ein Vorsteher war, der hat einzelnen Leuten, die also entsprechendes Renommee hatten, hat denen die Schriftrolle gegeben. Und Jesus hat die Schriftrolle gekriegt und hat die Schriftrolle auseinandergerollt und es war gerade Jesaja irgendwo 40 war dran. Und Jesus liest vor, der Geist des Herrn ruht auf mir und der Herr hat mich gesandt oder gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen die Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und das Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Alles wieder zusammengewickelt, abgegeben, hingesetzt. Und normalerweise ist das so, dass der die Schrift vorliest, auch eine Auslegung dazu gibt. Erklärt, was ist denn jetzt gemeint? Okay, Jesus sitzt da. Und alle gucken und warten, was sagt er jetzt? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt einen einzigen Satz. Er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt worden. Er sagt im Grunde nichts anderes. Das, was da Jesaja prophezeit hat, ist, bin ich. Der Geist des Herrn ruht auf mir und ich habe einen bestimmten Auftrag und der sieht so und so und so und so aus. Das ist irgendwo in Jesaja 40. In Jesaja 11, Vers 2, wo wir uns ja gerade mit beschäftigen, da geht es darum, dass beschrieben wird, wie ist denn dieser Geist, der jetzt auf Jesus geruht hat. Ich wollte euch nur erstmal klar machen, es ist völlig eindeutig, dass die Prophetie aus dem Alten Testament auf Jesus Christus im Neuen Testament gemünzt ist. Ohne Wenn und Aber. Es ist völlig klar. Okay, also wir werden diesen Vers wie folgt bearbeiten in dieser Predigtreihe. Der Geist, der auf diesem Spross oder diesem Mann ruht, da werde ich gleich was zu sagen, das wird auch nicht mehr lange dauern. Dann wird der Eckbert nächsten Sonntag über den Geist der Weisheit und des Verstandes sprechen. Dann werde ich am 20. über den Geist des Rates und der Macht sprechen. Also alles mal so überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Dürft euch gerne auch mal persönlich mit auseinandersetzen vorher. Setzt euch mal hin und betet mal über diese Textstelle und fragt mal Gott, was er denn meint damit, wenn es heißt, der Geist des Rates und der Macht. Holla, was ist das denn? Und dann zum Schluss der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So, was bedeutet es jetzt, erste Thema, dass der Geist auf Jesus ruht? Wir haben gerade Zeugnisse gehört, dass der Geist auf die Jugendlichen kam. Oder dass der Geist der Sorry geholfen hat. Und ihr habt eigene Beispiele in eurem Leben, wo der Geist euch hilft. Ich möchte einen ganz wesentlichen Unterschied machen. Es gibt die Tatsache, dass Jesus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen lebt und der Tatsache, dass der Geist auf einem ruht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wir würden überhaupt nicht an Jesus glauben können, wenn der Heilige Geist nicht in unseren Herzen wäre. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dieses Verständnis von Gott als einem Gegenüber, der mich ohne Grenzen liebt und mit mir in Beziehung sein möchte, ist das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Wir haben bei Jesus gehört, dass der Heilige Geist auf ihm ruhen wird und dass das anfing, der hatte doch mit Sicherheit schon den Heiligen Geist, bevor er getauft worden ist, nicht wahr? Wir haben das gelesen bei dem, oder wir haben's, ich habe es erzählt, dass Simeon da schon als Kleinstkind gesehen hat an Jesus. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass der Dienst damit beginnt. Ja, die Aufgabe, die Jesus auf dieser Erde durchgeführt hat, fing an damit, dass der Geist kam und auf ihm ruhte, auf ihm blieb. So ist also, dass der Geist auf einen kommt, ist das eine singuläre, eine einmalige oder eine wiederkehrende Sache oder ist das etwas, wo wirklich ein Bleiben da ist? Es ist nicht die Frage, ob ich meine Gotteskindschaft verliere oder der Heilige Geist nicht mehr in meinem Herzen ist oder so, das diskutieren wir hier nicht. Es geht darum, dass der Heilige Geist ruht, dass der Heilige Geist auf mir ist. Die zweite Sache, die ich mich gefragt habe, ist, das war ja alles sehr emotional, Christoph hat ja auch gesagt, dass er das vielleicht ein bisschen zu emotional fand, ist das Spüren des Heiligen Geistes dasselbe wie, dass der Heilige Geist da ist und auf einem ruht? Ist sozusagen das Kennzeichen davon zu sagen, jetzt ist der Heilige Geist da? Oder andersrum gefragt, wenn ihr in diesen Gottesdienst reinkommt, ist es für euch wichtig, dass ihr dieses Gefühl habt, hier ist irgendetwas? Oder ist es eine Frage, die anders zu beantworten ist? Ich finde, wir dürfen unser Gefühl nicht unterschätzen. Ich bin ja auch mehr so dieser Verstandesmann und sage, wisst ihr was, ich muss das glauben, dass der Heilige Geist da ist. Ich muss ihn nicht herbeibeten, ich muss keinen Klimmzug machen, ich muss nicht irgendwelche Sonderaktionen starten, sondern er will, es ist sein Wesen, er will ruhen auf Jesus immer noch und wir sind der Leib Christi. Er will immer noch auf der Gemeinde ruhen und sich lagern und er will immer noch das machen, was wir in dieser Predigtreihe hören werden. Das will er immer noch machen mit uns, auch als Gemeinde. Und ich komme hier rein und ich gehe davon aus, ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle, ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Aber ich weiß, dass es nicht unbiblisch ist, dieses Gefühl zu haben. Und dass es manchmal auch richtig gut ist, dieses Gefühl zu haben. Und manchmal ist es so richtig notwendig, dieses Gefühl zu haben. Und Gott ist überhaupt gar nicht, ich meine, warum gibt er uns Gefühle, wenn er sie nicht auch bedienen möchte? Natürlich will er uns berühren, sodass wir auch eine Berührung spüren. Und nicht nur glauben, sondern auch spüren. Da bin ich mir ganz sicher. Und dennoch neigt derjenige, der stark von diesem Gefühl abhängig ist, davon auszugehen, oh, heute ist der Heilige Geist aber hier nicht so wie sonst. Was Quatsch ist. Der ist genau der gleiche. Heute, morgen und in aller Ewigkeit. Ist immer derselbe. Ist immer in derselben Kraft da. Ist immer in derselben Art und Weise da. Der ändert sich nicht. Das ist doch so schön. Das ist doch so... Ich finde das so beruhigend und deswegen ist es auch so ein Ausdruck von der Geist ruht. Es ist so beruhigend zu wissen, dass der Heilige Geist immer derselbe ist. Und wenn er einmal gesagt hat, ich komme, dann kommt er. Jetzt sehen wir natürlich in der Apostelgeschichte, dass es verschiedene Situationen gibt, wo die Jünger echt in einer Gebetsauseinandersetzung waren, weil Verfolgung war oder sonst irgendetwas da war. Und dieses Emotionale, dieses, dass der Heilige Geist kam auf eine besondere Art und Weise, sogar, dass die Städte sich bewegte und wirklich Dinge passiert sind, die übernatürlich waren. Ja, da gibt es schon Wiederholungsfälle und da dürfen wir uns auch nach ausstrecken. Aber dass der Geist da ist und dass der Geist ruhen möchte und sich lagern möchte auf uns als Gemeinde, auf dir, auf mir, ist gesetzt. Das ist gesetzt. Ich glaube, das ist von Gott gewollt. Ich finde es interessant, dass der Johannes der Täufer sagt, er sah Jesus in Form einer Taube kommen. Und dann denke ich so an die Tauben in unserem Garten. Ja, ja. Meine Familie lacht, weil ich manchmal rausgehe und so mache. Seid ihr alle wach? Ja. Um die Tauben zu verscheuchen. Das heißt, wenn der Geist Gottes auf Jesus ruht wie eine Taube, könnte es sein, dass wir ihn verscheuchen können, wie eine Taube. Wäre das möglich? Oder klebt der so? Klebt er so? Ist er dann einmal da und dann kann man sie nicht mehr wehren, dann ist er halt da. Ich glaube schon, weil der Heilige Geist keine Decke ist, keine Decke, die einmal da liegt und dann liegt die da, sondern eine Person, die ein Gefühl hat, die einen Willen hat, die einen Verstand hat. Deswegen kann man den auch auf Abstand bringen. Das geht. Man kann den Heiligen Geist verscheuchen. Ich glaube das. Aber ich habe das Bild mitgebracht. Ich glaube, das habe ich das jetzt hier. Ist das hier dabei? Ja, dieses Bild. Wenn eine Taube brütet, dann ist das so, dass selbst wenn ich die verscheuche, die kommt wieder. Die kommt wieder. Weißt du, warum die wiederkommt? Die möchte gerne, dass ihre Brut ausgebrütet wird. Das ist so drin in der Taube. Die möchte gerne, dass neues Leben entsteht. Deswegen brütet die ja. Die will ja Nachwuchs haben. So. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Der möchte gerne, dass Frucht entsteht. Und deswegen kommt er wieder. Man kann ihn zwar verscheuchen, aber der kommt wieder. Dann kann man ihn wieder verscheuchen und so weiter. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das Herz, das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass er wiederkommen will. Warum? Weil er neues Leben schaffen will. Weil er Frucht bringen will. Weil er möchte, dass aus deinem und aus meinem Leben was hervorgeht. Was Lebendiges. Kann man sich an den Heiligen Geist gewöhnen? Ich habe mich das gefragt. Ich stelle mir manchmal so Fragen in der Vorbereitung. Dann denke ich, wenn der Heilige Geist jetzt auf Jesus ruhte und blieb, der macht da ja zwei verschiedene Sachen raus. Der ruhte auf Jesus, also der kam auf Jesus und dann blieb er. So, also dieses Ruhen ist ja dieses Bleiben. Hat Jesus sich an den Heiligen Geist gewöhnt? Gibt es ein Christsein, wo man sich an den Heiligen Geist gewöhnt? Was denkt ihr? Ja, der ist immer da, das ist richtig. Aber vom eigenen Erleben, vom eigenen Gefühl, sag ich mal, kann das so sein, dass man sich an den Heiligen Geist gewöhnt? Was weiß ich, dass einem Wunder nicht mehr wundersam vorkommen, sondern normal. Kann es sowas geben? Ich glaube, wir stehen eher andersrum in der Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, dass er nicht da ist. Wir müssen in diesen Bereich hineinkommen und vielleicht, ich glaube, wir werden uns nie an den Heiligen Geist gewöhnen, weil der Heilige Geist eine Person ist. Der macht, was er will und der überrascht uns immer wieder neu. Der macht manchmal Sachen in unserem Leben, da denken wir, da wäre ich ja im Traum nicht selber drauf gekommen. Wenn ich diese Berichte aus Regen höre, dann denke ich mir, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Weil das nächste Mal wird das völlig anders aussehen. Es wird ganz andere Menschen betreffen, es wird völlig anders aussehen. Er ist nicht kalkulierbar im Sinne von, was er machen wird. Er ist kalkulierbar im Sinne von, wie er ist. Darüber können wir lernen. In dieser Erkenntnis Gottes können wir wachsen. Aber wann er was tut und in welcher Intensität, das liegt überhaupt nicht in unseren Händen. Er ist souverän. Deswegen wird Gott uns immer überraschen. Und ich hoffe, wir gewöhnen uns nicht an den Heiligen Geist im Sinne von, ich weiß schon, was er machen wird. Sondern wir gewöhnen uns insofern an den Heiligen Geist, dass wir wissen, wie er ist. Das ist okay. Kann man sich an den Heiligen Geist gewöhnen? Da kann man nochmal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Ich hoffe nicht. Die eine Bedeutung des Ruhens, ich weiß nicht, ob ich die Bibelstelle hier nochmal habe, ja, das ist der Vers 2 nochmal, um den es geht. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der eine Punkt des Ruhens ist, dass der Heilige Geist bleibt und sich auch nicht so schnell verscheuchen lässt und wiederkommt, so dass, wie ich das beschrieben habe mit der Taube. Die zweite Bedeutung von Ruhen ist, dass da etwas Unveränderliches ist. Ich habe das schon angedeutet, dass der Geist zwar während er auf jemandem ruht, die Person verändert, er sich selbst aber nicht verändert. Vom Geist Gottes heißt es im ersten Vers der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, dass es so eine Art Ursuppe gab, ein Tohuwabohu, ein Durcheinander, und dass da ganz viel Wasser war und dass der Geist auf diesem Wasser ruhte, auf der Schöpfung, also auf der noch nicht entstandenen Schöpfung, ruhte der Heilige Geist. Und dieses Wort heißt im Hebräischen, kann man auch anders übersetzen, man kann es auch als Brüten übersetzen. Und da sind wir wieder sehr nah bei der Taube, ne? Fällt euch das auf? Der Heilige Geist brütete darüber. Das heißt, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Und es war nicht nur eine Zustandsbeschreibung, hier ist das Wasser, da ist der Heilige Geist, sondern da passierte irgendetwas, während der Heilige Geist über den Wassern war. Und was passierte? Die Voraussetzung für Schöpfung, die Voraussetzung für was Neues wurde geschaffen. Und genauso ist es, wenn der Heilige Geist auf jemandem ruht, dann ist es so, als würde er auf einem brüten. Nicht zu viele Bilder jetzt im Kopf. Also, aber versteht ihr, was ich meine? Durch das Seien des Heiligen Geistes auf einem passiert etwas mit einem. Und ich glaube, das kann man auch sehen an dem Leben Jesu, auf dem der Heilige Geist ruhte. Denn es heißt von ihm als Kind, in der Stelle, wo ich gesagt habe, dass Simon in den Tempel kommt, wenn ihr da ein bisschen weiterlest, im Lukas 2, jetzt muss man eben gucken, wo er steht, 2 Vers 40, da heißt es, das Kind aber wuchs, also Jesus aber wuchs, und wurde stark im Geist und erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade. Das heißt, während der Heilige Geist auf ihm ruhte, wurde Jesus stärker. Er wurde mehr erfüllt mit Weisheit. So, der, auf dem der Geist ruht, mit dem passiert etwas. Der Geist ist die Konstante. Die Veränderung passiert in dem, auf dem der Geist ruht. Und das ist bei uns auch so. Aber das, was ich schön finde, ist, dass wenn der Geist auf mir ruht, dass er berechenbar ist. Nicht im Sinne von dem, was er tut und wann er welche Lebensbereiche in meinem Herzen anspricht und welche Wunden heilt oder welche Beziehungen mir vor Augen führt, wo was getan werden muss oder was immer der Heilige Geist tut. Aber er verändert sich nicht in seiner Art und Weise. Und wenn wir uns in dieser Predigtreihe mit seiner Art und Weise auseinandersetzen, dann denkt immer daran, das ist der Geist. Der Geist ist die Liebe Gottes. Der ist immer uns zugewandt, der ist immer positiv. Alles, was da beschrieben wird, ist für uns. Es ist immer für uns. Der Geist ist überhaupt nicht egoistisch. Der Geist ist gar nicht nur an sich und am Geist Gottes, an dem Willen Gottes interessiert in erster Linie, sondern er ist sehr menschenverliebt. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Okay. Also dieses Unveränderliche ist die zweite Bedeutung. Das eine ist das Bleiben, das andere ist dieses Unveränderliche des Heiligen Geistes. Es bleibt die spannende Frage, will der Heilige Geist auf uns ruhen? Will er auf uns bleiben? Will er auf uns brüten? Was will er so ausbrüten? Will er es in der gleichen Form tun, wie er es auf Jesus tat? Und ich denke, ja. Ich habe schon angedeutet, die Gemeinde mit all euch zusammen wird beschrieben als der Leib Christi und weltweit der Leib Christi, wovon Jesus das Haupt ist. Und auf diesem Leib Christi ruht der Geist Gottes in gleicher Weise. Also spätestens Pfingsten, also Jesus ist ja zurück zum Vater im Himmel gegangen und hat gesagt, ich sende euch den Beistand. Spätestens zu Pfingsten hat man erlebt, dass der Heilige Geist nicht nur singulär auf Einzelnen ruht, sondern auf einer Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgt. Also, können wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist auf uns ruhen möchte, dass der Heilige Geist uns verändern möchte, dass er bleiben will, dass er brüten will über uns. Und ich bin gespannt, was er so aus dieser Gemeinde so noch so ausbrütet. Weil es sind viele gute Sachen. Das eine habt ihr gehört, aber es gibt viele Dinge, die ihr nicht gehört habt, die ich aber auch mitkriege, die wirklich Gottes Handschrift haben. Aber es darf natürlich viel, viel mehr werden. Und natürlich auch für dein persönliches Leben darf es immer viel mehr werden, auch für mein Leben. Also, ich habe im Urlaub, wir waren ja 2 Wochen in Portugal, habe ich ein Buch gelesen, wo der Schreiber beschreibt, dass in seinem Herzen mal so ein Switch passiert ist, was die Leidenschaft für Jesus anbetrifft. Und ich weiß, mein größter Feind ist, sich zu gewöhnen an Situationen. Bequemlichkeit, Komfortzone. Ich weiß nicht, ob sich da jemand wiederfindet. Es ist sozusagen mein größter Feind. Ich gebe mich schnell mit Sachen zufrieden, wie sie sind. Und wenn sie nicht so gut sind, ja, man kommt schon irgendwie klar. Aber dieses heiße Verlangen zu sagen, Herr, tu was, hier muss sich was ändern. In unserer Leidenschaft für dich, in unserer Hingabe für dich. Und da draußen gibt es ganz viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Mensch, du hast einen Auftrag für uns. Da gibt es was, wo du uns gebrauchen willst. Segensreich, voller Liebe. Davon gepackt zu werden, diese Leidenschaft zu bekommen, das ist so ein bisschen, ja, mir nicht so. Gegeben brauche ich. Und da will ich mich nach ausstrecken. Und dieses Buch hat mich deswegen ermutigt, weil ich dachte, es geht. Wenn man sich danach ausstreckt, es geht. Gott gibt das. Er möchte das gerne. Er möchte gerne genau beim Brüten diese Prozesse bewirken im Herzen. Dass wir in unserer Beziehung zu ihm ja einfach auch Freude haben und Begeisterung haben. Ich komme zum Schluss. Ich möchte uns alle gemeinsam ermutigen, daran zu glauben, dass der Heilige Geist genau der Geist ist, den Jesaja dort beschreibt. Ein Geist, der auf uns ruhen möchte. Ein Geist, der etwas bewirken möchte in unseren Herzen. Der in unserer Gemeinschaft, in unseren Beziehungen etwas bewirken möchte. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast und dieser Geist in dir wohnt, er natürlich auch auf dir ruhen und bleiben will, damit diese geistliche Frucht wächst, oder um auf dieses Bild nochmal zurückzukommen, damit da Junge rauskommen, damit da Multiplikation passiert, damit dein geistliches Leben nicht nur dein geistliches Leben bleibt, sondern andere davon profitieren, andere in neues geistliches Leben hineinkommen. Ja? Das möchte der Heilige Geist tun, indem er auf dir lagert. Ich möchte uns jetzt in eine Gebetszeit reinführen und Bezug nehmen auf den Eindruck von Christoph, der letzte Satz, ich habe mir den aufgeschrieben, lehn dich nicht zurück, komm zu mir. Also nicht zu mir, sondern zu Gott. Das war dein letzter Satz. Sollen wir da so in die Gebetszeit reingehen? Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen transportieren konnte, dass Gott gut ist und dass er mit seinem Geist wirklich uns alle meint. Jeden Einzelnen. Vielleicht sitzt er, ich weiß nicht und so genau. Lass dich einfach doch mal überraschen, wie die Jugendlichen überrascht worden sind. Oh Mann, was ist das? Gut, ich habe jetzt ein anderes Wort verwendet. Surprise, surprise. Ja? Steht mal alle auf. Lass uns mal Gott anrufen und ihn bitten, dass er kommt mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gegenwart. Halleluja, Jesus. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast als den Erlöser, der uns überhaupt in die Lage versetzt, dass der Geist so auf uns ruhen kann und dass der Geist auf uns bleibt und die Dinge ausbrütet, die er in unserem Herzen hervorbringen will und auch für uns als Gemeinde. Ich preise dich dafür. Danke, Jesus, dass du nicht nur zum Vater zurückgegangen bist, sondern dass du immer noch taufst im Heiligen Geist, dass du immer noch der Täufer des Heiligen Geistes bist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu eintauchst in deine Gegenwart. Und Geist Gottes, komm und ruhe auf uns und lagere du dich auf uns und brüte aus, was notwendig ist in unserem Leben, was du tun willst. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Ja, Jesus, komm, Geist Gottes. Komm und lager dich auf uns. Und wenn der Geist Gottes euch einen Impuls gibt, dann lasst den nicht einfach verstreichen. Ich meine jetzt auch Impulse, die er persönlich zu euch spricht, jetzt nicht nur unbedingt für andere, sondern wo ihr jetzt im Moment erinnert werdet an Dinge, die Gott ausbrüten will in eurem Herzen. Dann öffnet euch dafür, öffnet euch. Herr, ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit einer neuen Leidenschaft für dich. Dass wir so eine Berührung erleben und eine innere Gewissheit, dass du dich nicht von uns verscheuchen lässt, sondern immer wieder kommst, dich immer wieder anbietest, dich immer wieder zeigst und deine Liebe immer wieder zum Ausdruck bringst. Ja, wir preisen dich, Herr. Es heißt an einer Stelle in der Bibel, dass Gott solche Leute sucht, die ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. In Wahrheit Gott anzubeten, ist sich zu beziehen auf die Wahrheit, die wir als Offenbarung von ihm kriegen. Im Geist ihn anzubeten, bedeutet sich wirklich ihm hinzugeben in der Anbetung im Geist. Und dazu möchte ich uns jetzt nochmal einladen. Kann das Musikteam nochmal nach vorne kommen und dann lass uns noch Gott noch anbeten. Lass uns ihm nochmal so richtig zum Ausdruck bringen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Einsatz, was wir von ihm halten, dass wir ihn schätzen, dass wir ihn lieben und dass er gut ist mit uns.